Wie seid ihr denn auf Gerhard Marx und Margret Friedländer gestoßen? Was interessiert euch an der Beziehung an diesen zwei Figuren?
Also zum einen, ich würde ein bisschen weiter ausholen. Mailin und ich, wir arbeiten fast seit 10 Jahren zusammen. Gemeinsam mit Nils Wildegans haben wir die Gruppe Eleganz aus Reflex und wir haben damit begonnen, uns stark mit der DDR zu beschäftigen und sind in diesem Zusammenhang auf jüdische Remigranten gestoßen, eben die sich entschieden haben, nach dem Zweiten Weltkrieg zurück in die nun DDR zu gehen und dieses Land mit aufzubauen und haben dann gemerkt, dass wir uns sehr für jüdisches Leben interessieren, so in den letzten 150 Jahren im deutschsprachigen Raum. Und da ich selbst Hallenserin bin und wir gesagt haben, wir gehen weg von diesem Fokus auf die DDR und gehen viel weiter zurück, wie ist es eigentlich dazu gekommen und zum Thema Antisemitismus. Und in diesem Zuge haben wir uns eben mit jüdischem Leben beschäftigt und rein zufällig, weil ich selbst aus Halle komme und ein Faible für Töpferei habe, bin ich auf das Buch gestoßen von der Talstraße, und zwar Wir machen nach Halle. Und da geht es um die Freundschaft zwischen Gerhard Marx und Margret Friedländer. Und so hatten wir das Gefühl, das ist wie so ein gefundenes Thema für uns. Und da wir selber dann auch diesen Stadtbezug zu Halle haben, weil ich daher bin und uns auch für die Stadt begeistern können, dachten wir, das bietet sich sehr schön an und waren auch überrascht, dass außer jetzt vielleicht im Bildhauer- und Keramikbetrieb sich eigentlich noch nicht so viele Menschen mit diesen beiden Persönlichkeiten beschäftigt haben.
Vielleicht auch, Mailin, an dich diese Frage: Was war denn dein erster Zugang zu Marx und Friedländer, beziehungsweise vielleicht auch der erste Eindruck? Denn man denkt ja, oh, ganz romantisch, sehr schön, so eine Künstlerfreundschaft. Und dann wird es aber doch sehr schnell sehr viel ambivalenter, würde ich sagen.
Ja, klar, genau. Das war auf jeden Fall erstmal wie so ein Schock, weil man beschäftigt sich mit diesen zwei Menschen und man will natürlich auch, dass die einem sympathisch sind in der Form. Und dann plötzlich wird diese Freundschaft so ganz seltsam und man versteht eigentlich gar nicht, wie die über all die Jahre aufrechterhalten konnten.
Wieso wird sie seltsam und wieso wird sie ambivalent? Das muss man vielleicht ausführen. Gerhard Marx und Margret Friedländer gehen gemeinsam Mitte der 1920er Jahre bewusst nach Halle an die hiesige Kunstgewerbeschule, weil sie nicht mit Walter Gropius ans Bauhaus nach Dessau ziehen wollen, als eben dieser Umzug stattfindet von Weimar nach Dessau. Das ist auch eine Ablehnung des neueren Bauhauskurses, sich stärker an die Industrie zu fügen, sich stärker an die Industrie auszurichten. Und sie betonen sehr stark das Handwerkliche. Also das ist ein Bruch auch mit ihrem Ideal von Kunst. Deswegen entscheiden sie sich auch in den 20er Jahren dann eben nach Halle zu kommen. Also mit dieser Programmatik, wir machen nach Halle, lehren hier einige Zeit. Einige Zeit heißt bis 1933. Dann verlässt Margret Friedländer die Stadt und Deutschland insgesamt. Sie flieht vor der antisemitischen Verfolgung als Jüdin. Gerhard Marx verliert auch seine Arbeitsstelle an der Burg, lebt aber weiterhin in Deutschland. Und über all diese Zeiten pflegen sie einen Briefwechsel. Und die große Ambivalenz, so zumindest sehe ich das, besteht vor allem darin, dass Gerhard Marx kontinuierlich sich antisemitisch äußert, ein ja auch Kunstideal, Gesellschaftsbild hat, das von Antisemitismus geprägt ist. Also das ist, glaube ich, ein sehr gesamtheitliches Denken, in dem der Antisemitismus eine Rolle spielt, das vielleicht so als Einstieg. Und jetzt an euch die Frage: Wo seht ihr denn die Ambivalenzen? Vielleicht als Regisseurin an dich, Caroline, diese Frage zuerst.
Also ich bin da deiner Meinung und ich glaube, es ist sogar noch viel tiefgehender und fängt auch schon an in dem Moment, in dem beide in Weimar beginnen und sie da erstmal als Lehrling ist und dann irgendwann Meisterin ist. Sie findet in ihm eben neben Max Krehan einen Meister, zu dem sie aufsieht, denkt, es gibt zwischen ihnen eine Parallele oder wie sie auf Kunst sehen. Das erstmal wichtig ist, was du schon gesagt hast, dass man ein Handwerk hat und von da aus weitergeht und dann erst Künstlerin werden kann und sich dem sehr stark verschreibt und nicht so eine industrielle Herstellung verfolgt, sich vielleicht auch in gewisser Weise gegen so ein eher subjektives Gefühl von einer Geschwindigkeitszunahme in der Gesellschaft, von einer zunehmenden Ökonomisierung oder so ein bisschen bedrängt fühlt. Und das sind ja sehr subjektive Gefühle. Und sie hat aber den Eindruck, da diesen Kunstbegriff und so, den teilen sie. Und sie merkt aber irgendwann, nee, er hat eben, also dieses antisemitische Denken, es geht eben viel weiter und geht auf die Kultur zurück, sondern wenn man ihm sozusagen folgt und dann immer weiterliest, dann sagt er im Prinzip nichts anderes als die Ursache meines Unbehagens. Da ist sozusagen irgendwie das Jüdische dran schuld, ne? Also sozusagen die Ökonomisierung, das sind am Ende für ihn die reichen Juden. Der Kunstmarkt am Ende, und das schreibt er auch wirklich so, ist es so, ja, den Juden gehört sozusagen jetzt die Kunstwelt in New York und die bestimmen alles. Und da merkt sie im Verlauf ihrer Brieffreundschaft und so, und auch dieser Antisemitismus, der ist schon in den 20er Jahren bei ihm drin. Und vieles davon ist sicher auch so wie so ausgeklammert von ihr. Aber sie merkt dann, also spätestens mit der Shoah kann sie das ja gar nicht. Also da ist so viel dann passiert, dass sie dann anfängt, sich zu fragen, gut, was hat das mit mir zu tun? Also weil wenn du so über andere Juden und Jüdinnen redest, dann redest du im Prinzip auch so über mich. Und sie merkt, dass diese gemeinsame Weltanschauung, die sie beide haben, die führt bei ihm zu ganz anderen Rückschlüssen. Also da gibt es einen ganz klaren antisemitischen Ursprung für sein Unbehagen. Und das teilt sie eben nicht, sondern sie sagt eher, dieses Unbehagen, das hat was mit Entscheidungen von einzelnen Menschen zu tun und nicht, ne, mit, ja, da gibt es irgendwie so eine Gruppe, die das alles an den Händen halten und deren Fäden gezogen werden.
Und damit ist man ja über diese zwei Figuren bei sehr, sehr grundsätzlichen Fragen, die gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts virulent sind, nämlich dass sehr dominant und sehr vielfältig auch ein Unbehagen an der Moderne, in der Moderne vorherrscht und das eben ganz oft mit antisemitischen Elementen agiert, mit einem Kulturpessimismus agiert, aus dem heraus dann verschiedene Personen Literatur schaffen, Kunst schaffen. Das finde ich ganz interessant, dass eigentlich man an diesem Verhältnis zwischen Gerhard Marx und Margret Friedländer da sehr viel ablesen kann, auch über die Moderne an sich, also was wir heute ja auch kanonisiert haben als, wow, das ist modern, Keramik, was Margret Friedländer da macht. Sie produziert ja selber auch eigentlich für die Serie, für die KPM ein Service, das quasi vielfältig reproduziert werden kann. Also es ist auch gar nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie grundsätzlich solchen Dingen verweigert. Aber darunter liegt eben sehr stark ja die Idee von auch etwas, das mit Begriffen agiert wie Natur und wie Schöpferischem. Vielleicht an dich, Mailin, selbst auch als Kunst- und Kulturschaffende, inwiefern spielt denn diese Beschäftigung mit den Kunstidealen, die die beiden hatten, eine Rolle für eure Produktion?
Ja, eine sehr große Rolle, weil ich mich natürlich als Künstlerin sehr politisch sehe und eben auch diesen Vorwurf in der Form an die beiden habe, dass sie sich so sehr zurückziehen in ihre Kunst. Was natürlich vielleicht auch was ziemlich Menschliches ist, aber am Ende hat man das Gefühl, es ist doch am wichtigsten, dass beide die Möglichkeit haben, ihre Kunst zu schaffen, die wiederum aber nicht wirklich die Zeit widerspiegelt.
Das finde ich sehr spannend und würde das vielleicht auch an dich, Caroline, gleich weitergeben. Also würdest auch du sagen, okay, wir müssen dieser Kunst, die sich sehr explizit von der Gesellschaft absetzen möchte und quasi einen eigenen Raum haben möchte, würdest du dieses Kunstideal auch so prinzipiell ablehnen?
Im Moment ja, weil ich glaube, ich meine meine Pflicht oder meine Aufgabe in was anderem sehe, also nämlich eher in diesem Vorhaben vielleicht Dialoge anzubieten. Also weil dieses Unbehagen gab es ja nicht nur vor 100 Jahren, sondern man merkt dieses Unbehagen ja auch wieder und man merkt auch, wie schnell jetzt nicht nur im Hinblick auf Corona, sondern ganz schnell wieder jemand gefunden werden soll, der irgendwie schuld ist an allem. Also so ein ganz profanes Beispiel. Man ärgert sich über irgendwelche Chats und Hasstiraden im Internet und dann ist man ganz schnell dabei zu sagen, das Internet muss abgestellt werden. Also es geht sofort wieder um irgendwas dicht machen, irgendwas, jetzt sage ich mal ganz provokativ, was vernichten, was am Ende ja immer zu irgendeiner Vernichtung auch von Menschen führt, statt sich zu fragen, welche Menschen schreiben das denn in diese Chats? Wie muss das Internet ausgerichtet sein, damit es besser wird? Also wir sind bei so einer komischen Vereinfachung immer wieder angelangt und ich merke, also ich möchte eigentlich, und dafür ist diese Freundschaft auch toll, einladen zu sagen, ja, man soll irgendwie mehr wieder in einen Dialog kommen, sich auch miteinander auseinandersetzen und ja, jeder hat bestimmte Vorurteile und dann aber die ausdifferenzierter zu sehen und selber auch irgendwie an die eigene Eigenverantwortlichkeit zu appellieren und an, das ist einfach, Entschuldigung, mein Telefon klingelt, dass es so eine große Komplexität von Welt gibt. Und das, finde ich, merkt man an Margret Friedländer und Gerhard Marx super, super gut, diese Ambivalenz irgendwie auszuhalten, dass man das an den beiden schön ablesen kann. Ja, also einfach, weil, also wenn ich zum Beispiel solche Dokumentationen jetzt wie Uwe Tellkamp auf Dreisatz sehe und dann vergleicht er sich mit einem indigenen Volk, das kolonialisiert wurde in Dresden, da merke ich gut, er möchte irgendwie seinem Unbehagen Platz machen, dass er sich da nicht mehr so fühlt, wie er sich vor 20 Jahren gefühlt hat oder vor 10 Jahren. Aber das kann man anders sagen. Und das ist eben auch das, was ich Gerhard Marx ankreide. Man kann ein Unbehagen, das was in der Welt ist, äußern. Und dann, finde ich aber, sind wir Menschen gefordert, genau zu überlegen, woher kommt dieses Unbehagen? Was habe ich selber dazu beigetragen und was muss man vielleicht verändern, statt irgendwie so einen Sündenbock zu suchen? Und genau das ist ja das, was auch gerade wieder passiert. Und sie ist eben Margret Friedländer, anders als wir jetzt heute, wo man dann sagt, gut, dann darf man mit denen nicht mehr reden und das nicht mehr machen und so, geht sie eben immer wieder in diesen Diskurs und fordert ihn auch heraus und sagt auch, ja, ich will nochmal, dass du dich dazu äußerst. Und das finde ich wahnsinnig toll an den beiden.
Welche Rolle spielt denn für euch da Margret Friedländer, die eben als Jüdin aus Deutschland flieht, zunächst in die Niederlande, dann in den USA im Exil lebt, bis an ihr Lebensende? Sie stirbt 1985 und hält aber eben aufrecht einen Briefwechsel mit Marx ihr ganzes Leben lang, in dem oft anscheinend Marx sich auch sehr explizit ihr gegenüber antisemitisch äußert und sie sich eben teils dann, also ihm kritisch begegnet darin, aber nichtsdestotrotz bleibt der Kontakt bestehen. Wie würdet ihr denn diese Beziehung von ihr ausgehend fassen?
Also, Maylin, du sagst dann auch was dazu, wenn ich Quatsch erzähle, aber ich würde schon sagen, dass sie eben sehr sich in seiner Kunst und seinem Ausdruck wiedergefunden hat. Und das und auch das Gefühl hat, wie mit ihm habe ich zusammen Leben verbracht und er hat mich weitergebracht und ich ihn hoffentlich auch. Und dass man sowas, ich kann das auch auf eine Art nachvollziehen, dass man sagt, sowas möchte ich nicht gehen lassen, weil wenn ich den jetzt gehen lasse und vergesse, dann vergesse ich auch einen Teil meines Lebens. Also dann geht auch irgendwie ein Teil von mir und deshalb hält sie so daran fest. Und mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen, weil ich dachte, ja gut, aber so, man kann ja mit so einem Menschen, es ist ja eigentlich nicht mehr erklärbar, warum sie an dem festhält. Aber wir Menschen sind ja ambivalent. Wir haben das ja alles in uns. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, du hast jetzt die und die Weltanschauung und deshalb habe ich dich nicht gern. Also das ist ja auch mit Großeltern, Urgroßeltern, von denen man feststellt, die waren in der NSDAP oder die haben das und das im Nationalsozialismus gemacht, was ja vielen uns deutschen Enkeln, Urenkeln so geht, also weil die wenigsten Widerständler waren, die haben wir ja auch lieb. Also so warum, und da finde ich, sind uns diese beiden Figuren nämlich sehr nah. Also einmal finde ich, möchte ich auch gern mit dem Abend sagen, also wir sind viel mehr Gerhard Marx als Margret Friedländer, weil wir nicht zu einer Opfergruppe gehören. Und auch der hat Seiten an sich, die liebevoll sind und trotzdem entbindet ihn das nicht von seiner antisemitischen Weltanschauung. Und da ich denke, dass wir in einer antisemitischen Gesellschaft leben, nach wie vor, ist es irgendwie wichtig, uns mit den beiden auseinanderzusetzen und auch für uns dann ja eigentlich schöner, wenn uns eine wie Margret Friedländer gegenübertritt, die irgendwie uns dennoch zugewandt ist und nicht entnervt ist sozusagen, ne, immer wieder mit einem ins Gespräch zu kommen. Deshalb finde ich die beiden so interessant und Margret Friedländer, der zum Vorwurf zu machen, dass die da keine Konsequenzen getragen hat, das ist eben von außen immer sehr einfach. Und dann ist mir diese Ambivalenz und zu sagen, wir Menschen sind eben nicht so einfach und da kann man nicht sagen, das muss jetzt die und die Konsequenz haben, finde ich daran spannend.
Jetzt haben wir viel über die Biografie, das Verhältnis zwischen Gerhard Marx, Margret Friedländer, zwei reale Figuren gesprochen. Und ich frage mich, jetzt gibt es Dokumentarfilme, man kann ein Buch schreiben. Das sind, glaube ich, Wege, sich sehr viel, vielleicht direkter zu nähern der Geschichte von zwei solchen Menschen. Ihr macht das Ganze aber in Form von Theater und mich würde interessieren, welche Rolle spielt denn gerade diese Übertragung und ist es vielleicht überhaupt eine Übertragung jetzt des Ganzen in ein Theaterstück? Und weil du Bühne und Kostüm mitgestaltet hast, Maylin, vielleicht an dich als erstes diese Frage.
Ja, wir haben mit Theater natürlich die Möglichkeit, das viel näher an uns ranzulassen. Und durch diesen direkten Kontakt mit den ZuschauerInnen können wir das auch wirklich in die Jetztzeit bringen. Es geht nämlich eben nicht nur um die historischen Figuren oder um die keramische Arbeit, sondern wir können vielmehr die Themen wirklich von der Biografie lösen und auch einzeln und getrennt betrachten. Und so versucht auch die Bühne nicht jetzt die historischen Zusammenhänge darzustellen. Wir machen da jetzt weder Marx-Kunst oder irgendwie einen Bauhaus-Repro-Charme, sondern versuchen unseren ganz eigenen zeitgenössischen Zugang zu Gestaltung, zu Kunst, zu Formfindung dort auszudrücken und lassen dadurch auch einen gewissen Interpretationsspielraum für alle ZuschauerInnen. Genau, wir haben da keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versuchen einfach erstmal die einzelnen Elemente nebeneinander wirken zu lassen, um da vielleicht eher zum Nachdenken anzuregen.
Und ich gebe diese Frage gleich an dich weiter, Caroline, als Regisseurin und vielleicht noch ein bisschen spezifischer. Wie entgeht man denn jetzt der Falle, dass die Leute ins Theater gehen und zwei Personen stehen auf der Bühne? Und dann denke ich als Zuschauerin, ah ja, das sind jetzt Gerhard Marx und Margret Friedländer.
Wir arbeiten damit, dass einmal eher die Spielerinnen auf der Bühne sichtbar werden. Damit meine ich nicht, dass es keine Verzauberung gibt. Wir lieben Verzauberung, aber also im Judentum ist es zum Beispiel so, es geht nicht ständig um Identität. Also das, was wir ja jetzt gerade immer wieder in so diesem ganzen Diskurs, dem öffentlichen Finden, ist immer so eine Identitätsfrage und wer spricht für wen. Und im Judentum ist es aber so, gut, du bist darauf festgelegt, dass du jetzt da und da geboren wurdest, daran kannst du jetzt nichts mehr ändern. Aber du hast morgen die Chance, jemand anderes zu sein. Wenn du dich morgen entscheidest, du möchtest so heißen und die Charaktereigenschaften haben, dann darfst du das. Du bist nicht auf so eine Rolle festgelegt. Und das haben wir für uns, für die Arbeit übernommen und gesagt, pro Szene oder auch innerhalb einer Szene wechseln die Spieler, der Spieler und die Spielerin, also sind Benjamin Müller und Sarah Geiler, wechseln die, für die sie dastehen. Also die sind nur wie so Vertreterinnen oder wir gemeinsam betreten wie einen Raum der Geschichte und die zeigen, die stellen uns vor, was könnte da passiert sein und übernehmen eben immer unterschiedlich die Protagonisten. Mal spielt Sarah Geiler Gerhard Marx und Benjamin Müller Margret Friedländer, dann kommen auch andere Personen dazu, die die beeinflusst haben, die dann auch übernommen wurden. Und durch eine Form von einem Stilmittel ist es auch sehr gut erkennbar. Und das ist sehr spielerisch. Es ist nicht didaktisch. Und wenn man sich darauf einlässt und merkt, okay, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass ich jetzt verstehe, ah, der ist gerade Gerhard Marx und die ist gerade Margret Friedländer, dann ist man auch viel mehr in diesem Gespräch und in der Geschichte und der Narration drin. Ne? Und ich möchte dadurch auch noch mal klarer machen, dass beide eben wirklich wie so, die starten eben gemeinsam, die haben eine ähnliche Haltung zur Welt. Und erst in dem Moment, als auffällt, als Margret Friedländer auffällt, wo das alles auseinandergeht und dass Gerhard Marx vieles einen anderen Ursprung und eine Ursache sieht, nämlich in seinem Judenhass. Erst dann fällt es auseinander und erst dann ist es auch so, dass die Protagonisten nicht mehr die Figuren teilen, sondern das immer weiter sich sozusagen auseinander differenziert und immer distanzierter wird. Und dieses aneinander festhalten und gemeinsam aber starten und vor dem Hintergrund, dass es im Judentum nicht so sehr eine Identitätsfrage gibt, spielen wir damit, dass es nicht so ist, dass ein Schauspieler identisch mit einer Figur ist.